Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gebt mir ein Museum, ich werde es füllen. Bescheidenheit war seine Sache nicht. Warum auch als Pablo Picasso? Heute jährt sich sein 50. Todestag und allein in diesem Jahr sind es über 50 Ausstellungen weltweit, die sich mit seiner Kunst beschäftigen. Wir blicken gleich nach Antibes, Südfrankreich. Am Mikrofon begrüßt Sie Mascha Drost. Herzlich willkommen.
Picasso ist ein Künstler, der im Grunde genommen so eine Art Kreativitätsmaschine war, der 85 Jahre seines Lebens gearbeitet hat und der die Fähigkeit hat, sich bis ins hohe Alter immer wieder neu zu erfinden. Er ist nie in Stilroutine verfallen. Er ist nie zu jemandem geworden, der sich selber wiederholt. Das heißt, durch alle Schaffensphasen und Lebensphasen hindurch ist er immer wieder ein neuer Picasso. Man könnte fast sagen, es gibt nicht einen Picasso, sondern es gibt eine ganze Menge von Picassos. Das ist eine ganze Legion. Picasso hat einmal gesagt, man kann die Kunstgeschichte nicht neu erfinden. Die Themen bleiben, aber die Art, die altbekannten Themen zu formulieren, die kann immer wieder neu werden.
Picasso, die Ein-Mann-Legion. Das war Martin Müller, Leiter des Picasso-Museums Münster. In Münster, in Paris, in Barcelona, New York, in Wien, überall auf der Welt feiert man derzeit Picasso in großen Ausstellungen. Auch in Antibes, in Südfrankreich. Das Museum ist in einer Grimaldi-Burg, direkt am Mittelmeer untergebracht. Und dort war für eine kurze Zeit auch das Atelier von Picasso. Stefanie Markert hat es besucht.
Ein Fenster zum Meer und drei nach Süden, in einem hohen Raum, in dem Steinkapitelle die Decke tragen. Das war Picassos Atelier in der Hafenstadt Antibes. Chefkonservator Jean-Louis Andral.
Sie sind hier in der zweiten Etage des Picasso-Museums von Antibes, in der wir die Dauerausstellung zu Picasso zeigen. Außergewöhnlich ist, dass wir Werke zeigen, die er auch genau hier gemalt hat. Zwei Monate lang, von Mitte September bis Mitte November 1946. Er war damals Gast des Museumskonservators. Der hat Picasso einen großen Saal auf dieser Etage als Atelier überlassen.
Was aber malt Picasso 1946, kurz nach dem Krieg, oft mit Pflanzenfarben und Kohle auf Faser, Zement oder Holz? Quietschfidele Faune oder das Stillleben mit Flasche, Karaffe und Seezunge. Oder La Joie de Vivre, Lebensfreude in Strandgelb und Meeresblau. Darauf tanzt seine Muse Barbu sich. Sie ist nie weit entfernt und 40 Jahre jünger. Françoise Gillot wird wenige Monate später das erste gemeinsame Kind bekommen und wenige Jahre später mit ihm brechen. Affären, ihm alles unterordnen, all dies trübt heute Picassos Bild. Chefkonservator Andral.
Moi, j'ai la chance de m'occuper d'un musée.
Ich habe das Glück, für ein Museum verantwortlich zu sein, wo in Picassos Biografie Françoise Gillot seine Partnerin war. Sie war die einzige Frau, die ihn verlassen hat. Im Blick auf MeToo, sich heute all diese Fragen zu stellen, ist normal. Aber deshalb aus Picasso den Menschenfresser zu machen, den man jetzt aus ihm machen will, hieße ins andere Extrem zu verfallen. Es bedarf doch einiger Nuancen mehr.
So setzt der Chefkonservator im Picasso ja eigene Akzente. Ausstellungen weltweit zeigen den Künstler, so Jean-Louis Andral, wie in einem Kaleidoskop. Aber die Schau in Antibes sei die einzige, die sich Picassos letzten 4 Schaffensjahren widme. Sein Museum gehört mit 150.000 Gästen im Jahr zu den meistbesuchten an der Côte d'Azur. Hier heißt es nun Picasso 1969 bis 72 und überraschend La fin du début. Das Ende vom Anfang.
Es ist ein Moment extremer Freiheit und Fülle an Werken. Picasso erschafft sie wie unter absolutem Zeitdruck. Rund um seine 90 Jahre fängt er an zu malen wie ein junger Mann. Ich habe der Ausstellung diesen Untertitel gegeben, weil seine Malerei in der Zeit wie ein zweiter Frühling, ein innovativer künstlerischer Überschwang ist. Was wäre wohl daraus geworden, wenn Picasso ein paar Jahre länger gelebt hätte?
Der Matador, Flötenspieler und nackte Frau, der Jugendliche heißen die Werke. 41 sind ausgestellt, darunter Leihgaben aus Picassos Geburtsstadt Malaga, vom Picasso-Museum in Paris, von Mitgliedern seiner Familie und Privatsammlern. Chefkonservator Kurator Andral.
Für mich ist das eine Art Zusammenfassung seiner Kunst. Denn die Themen kehren wieder. Sie sind mit seinen Erinnerungen verbunden an seine Kindheit, an den Stierkampf, an seine Meister, an Van Gogh, an Rembrandt und Velázquez. Also eine Rückkehr zur Quelle.
Picasso ist kreativ, doch leidet die Qualität seiner Kunst im Alter?
Er malt viel. Diese umfangreiche Produktion ist auch möglich, weil er die Bilder schnell malt. Es ist ein Fa-Presto, beeil dich, in seinem Schaffen damals. Einige Kritiker sagten, er beherrsche seine Mittel nicht mehr, weil er nur ungefähr malt, wie Graffiti. Picasso selbst hat das nicht gestört. Er fand, man könne in der Malerei durchaus übertreiben und in einer Art Exzess sein.
Du Graffiti, finalement, et qu'il y avait aucun problème à être dans une sorte d'excès.
Die Quelle ist der Anfang des Flusses. Und in dem Moment, wo die Mündung, wo Picasso sich ins unendliche Meer des Todes stürzt, geschieht etwas Außergewöhnliches.
Genau diesen Moment fängt Chefkonservator Jean-Louis Andral in Picasso ja im Museum in Antibes ein.
Und Stefanie Markert war für uns dort. In Bratislava, auch nah am Wasser gebaut, ist gerade die slowakische Nationalgalerie eröffnet worden, an der Donau. Wieder eröffnet worden, muss man sagen, nach jahrelanger Renovierung. Die Herausforderung dabei, ganz verschiedene Stile miteinander in Einklang zu bringen. Barock, Neorenaissance und Brutalismus. Denn seit der Gründung, seit 1949, hat sich die Nationalgalerie immer weiter ausgedehnt. Das öffentliche Interesse an der Renovierung war groß, besonders bei der Frage, wie mit dem architektonischen Erbe aus kommunistischer Zeit umgehen. Einer brückenartigen Fassade neben dem historischen Gebäude. Wuchtig, einsturzgefährdet und dann auch noch knallrot. Abgerissen wurde sie letztendlich nicht, für viele inzwischen ein Glück. Marianne Alweis hat sich durch die verschiedenen Gebäude der Nationalgalerie führen lassen.
Hausführungen sind in der neu gestalteten slowakischen Nationalgalerie in Bratislava oft Chefinnensache. Direktorin Alexandra Kusa ist nicht nur Kunstexpertin, sie hat auch Architektur studiert. Das fällt immer wieder auf. Museen und Galerien sind fast immer so gebaut, dass sie durch die Tür kommen, die fällt hinter ihnen zu und sie wissen überhaupt nicht mehr, wo sie sind. Sie sind nur drinnen mit der Kunst. Die Architekten wollten das hier anders machen, daher ist vieles so transparent geworden. In den sogenannten Wasserbaracken in barocken Militärgebäuden aus der Habsburger Zeit wurden Ziegelwände freigelegt. Schon vom Eingang aus reicht die Sicht bis in den Innenhof und hinüber zum Neo-Renaissance-Palast aus dem 19. Jahrhundert, der auch zum Gebäudekomplex der Nationalgalerie am Donauufer gehört. Ich komme noch aus der Generation, der man gesagt hat, Bratislava ist die Schöne an der Donau. Lustig war dabei nicht die Schöne, sondern das an der Donau. Fast nur private Gebäude in Bratislava bieten einen Blick auf den Fluss. Nun kommt die Nationalgalerie dazu. Auch von ihrer modernen Fassade aus, einer überdimensionierten mehrstöckigen Brückenkonstruktion aus dem Jahr 1977. Uns hat die Idee gut gefallen, die Besucher hier plötzlich nach draußen zu führen. Deshalb sind auf zwei Stockwerken durchsichtige Gänge mit Donaublick entstanden. Es freut mich sehr, dass Sie gleich begriffen haben, dass Sie sich hier hinsetzen sollen. Die Überbrückung habe von Anfang an Kontroversen ausgelöst, erklärt die Direktorin der slowakischen Nationalgalerie Kusa, weil sie so radikal in das Uferbild von Bratislava eingegriffen habe. In der Altstadt herrscht immer diese Sehnsucht nach den goldenen Gassen. Außerdem wurde der Architekt Wladimir Djedecek aus unbekannten Gründen zu einem Symbol des Kommunismus. Da seine Überbrückung auch noch rot war, hat sich das angeboten. Es war aber ungerecht, denn sein Werk war ziemlich mutig. Die modernen Ausstellungsräume galten als die großzügigsten in der Slowakei. Sie waren allerdings schnell baufällig und mussten 2001 aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Damals waren in Umfragen 90% der Bevölkerung für einen Abriss der Fassade. Der sozialistische Kulturpalast Istropolis ist vor einem Jahr nach langer Kontroverse in Bratislava abgerissen worden. Doch im Wettbewerb für die Rekonstruktion der Nationalgalerie konnte sich ein Entwurf durchsetzen, der den brutalistischen Anbau erhalten wollte. Das sei eine große Herausforderung gewesen, erzählt der Architekt Pavol Paniak. Es gibt Anleitungen, wie man mit barocker Architektur oder mit gotischer arbeiten soll, mit jeglicher altertümlicher. Es existieren aber keine Anleitungen, wie man sich gegenüber Nachkriegsarchitektur der späten Moderne verhalten soll. 7 Jahre hat der Umbau gedauert und 79 Millionen Euro gekostet. Es war die größte Investition in ein öffentliches Gebäude seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1993. Leitgedanke war neben der neuen Transparenz auch Nachhaltigkeit. So wie wir einige Ideen von Jedecek recyceln, so recyceln wir alte Materialien. Die Lamellen der Brückenkonstruktion haben wir restaurieren lassen und nutzen sie nun für das neue Depotgebäude. Alle Böden sind aus Terrazzo-Fliesen, in die haben wir Travertinplatten hineinmischen lassen, die früher im Außenbereich lagen. Die Nationalgalerie hat deutlich an Ausstellungsfläche gewonnen. Sie beherbergt nun außerdem einen Kinosaal, eine Bibliothek, einen öffentlich zugänglichen Innenhof sowie ein Café und eine Buchhandlung. Darüber hinaus hat das Projekt laut der Museumsdirektorin Kussa für die Slowakei den Beweis erbracht, dass sozialistische Architektur durchaus restauriert werden kann. Im Lauf der Zeit ist es gelungen, die Überbrückung zu verteidigen, zu zeigen, warum sie interessant ist und was diesen Innenraum ausmacht. Auch die Silhouette von Bratislava hat sich durch Neubauten verändert. Und wir haben natürlich auch nachgeholfen. Es ist ja unsere Arbeit, die Architektur zu erklären. Auch die öffentliche Meinung habe sich gedreht. Das bestätigen die ersten Besuchergruppen. Die Überbrückung hat mich vor allem von außen gestört, wenn ich diese gewaltige rote Fläche gesehen habe. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich denke, es wird ein wunderschöner Raum für Kunstwerke sein.
Die slowakische Nationalgalerie, frisch renoviert, Marianne Allweis hat sie gesehen. Ein Hochhaus mit hunderten Einwohnern gerät in Brand. Und die Feuerwehr fordert die Menschen auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. So geschehen in der Nacht zum 14. Juni 2017 in London. Eine kapitale Fehleinschätzung war das am Ende einer ganzen Reihe davon. Und am Ende waren über 70 Menschen tot, verbrannt im Grenfell Tower. Auslöser war ein Kühlschrankbrand im 4. Stock. Leicht brennbare Dämmplatten leiteten das Feuer bis unter das Dach. Das Hochhaus glich einer brennenden Fackel. Das ausgebrannte Gebäude steht immer noch von weißen Planen verdeckt. Aber nur wenige Monate nach dem Brand hat der Künstler Steve McQueen einen Film über die Ruine gedreht. Jetzt ist dieser Film in der Serpentine Gallery in London zu sehen. Hans Pietsch berichtet.
Die an einem Hubschrauber montierte Kamera gleitet langsam hoch über vorstädtische Felder, Wälder, Sportplätze und Wohnsiedlungen. Auf der Tonspur hört man Vogelgezwitscher, leisen Straßenlärm. Dann tauchen im Hintergrund Hochhäuser auf. Die Kamera überfliegt sie und beginnt fast unmerklich ihre Fahrt nach unten. Je urbaner die Szene dort unten, desto lauter der Straßenlärm. Weitere Hochhäuser tauchen auf, die Kamera nähert sich ihnen und man sieht, dass zwischen den weißen Gebäuden auch ein pechschwarzes steht. Wie eine abgebrannte Fackel ragt es in den Himmel, der Beweis, dass hier etwas Unvorstellbares passiert ist. Fast 5 Minuten dauert diese Annäherung an den Unglücksort. Als die Kamera den schwarzen Turm erreicht hat, bricht die Tonspur ab. Von nun an herrscht Stille. Grabesstille, die in den nächsten 20 Minuten immer unerträglicher wird. Und dann beginnt die Kamera ihre unaufhaltsame Umkreisung des ausgebrannten Hochhauses. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, 2 Seiten des Hochhauses liegen im Schatten, eine im Halbschatten und die 4. wird voll von der Sonne beschienen, die das Ausmaß der Zerstörung deutlich macht. Zunächst bleibt die Kamera auf Distanz. Man sieht das Schwarz der Außenwände, man sieht, dass die geschmolzene Verkleidung schlierenhaft hinuntergelaufen ist. Wenn die Kamera näher kommt, kann man durch die leeren Fensterhöhlen ins Innere sehen. Dort stehen metallene Gerüste, die wohl das Zusammenstürzen der Ruine verhindern sollen. Der Turm ist auf allen Seiten von niedrigen Wohnblocks umstanden und man versucht, sich die Gefühle der Bewohner vorzustellen, als das Hochhaus über ihnen in Flammen aufging. Nach 24 Minuten bricht der Film abrupt ab. Die Leinwand wird weiß. Die Zuschauer bleiben minutenlang sitzen. Die betroffene Stille ist kaum auszuhalten. Und wenn man den Vorführraum und die Galerie verlässt, scheint die Welt da draußen, die man wieder betritt, anders zu sein als zuvor. Und man selbst auch. Steve McQueen drehte seinen Film 5 Monate nach dem Brand, bevor der schwarze Turm mit einer weißen Folie umhüllt wurde. Er wollte, so sagt er, das Vergessen des Unglücks verhindern und den Opfern, ihren Familien und der Nachbarschaft ein Denkmal setzen. So widmete er seinen Film den 72 in dem Inferno ums Leben gekommenen Menschen. Ihre Namen stehen am Ausgang an der Wand und man sieht, dass die meisten Namen einen Migrationshintergrund haben. Die Toten waren zum großen Teil farbige Emigranten. Grenfell ist ein überaus zorniger Film. Ohne Kommentar macht er deutlich, dass das Unglück beileibe kein Unfall war, sondern die vorhersehbare Folge von Jahren von Vernachlässigung, Fehlentscheidungen, Korruption und Gier. Und obwohl keine Namen genannt werden, ist es nicht schwer, sich die Verantwortlichen vorzustellen. Kommunalbehörden, Hausbesitzer, Hersteller von leicht brennbarer Verkleidung. McQueen macht das mit seinem Film auf einfache, unsentimentale Weise klar. Und man verlässt den Vorführraum mit Ärger im Bauch und einem Kloß im Hals.
Noch bis zum 10. Mai ist der Film in London zu sehen. Gezeigt wird er in der Serpentine Gallery. In Görlitz fragt man sich gerade, auf was soll man verzichten? Auf das Schauspiel oder auf die Oper oder vielleicht auf das Orchester? Denn das Theater Görlitz-Zittau steht kurz vor der Insolvenz. Durch Tariferhöhungen und Inflation fehlen dem Haus in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro. Der Intendant Daniel Morgenroth kämpft für sein Haus und Alexandra Gerlach hat mit ihm gesprochen.
Die Kernbotschaft des Intendanten ist ebenso deutlich wie dramatisch. Angesichts stark gestiegener Kosten für den Bühnen- und Theaterbetrieb, die Anhebung der Mindestgagen und die anstehenden Tariferhöhungen klaffe jetzt ein Riesenloch im laufenden Etat für 2023.
Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, die mir große Sorgen macht, weil wenn nichts passiert, melden wir hier im Laufe dieses Jahres noch Insolvenz an, wenn gar nichts passiert. Also so viel Geld kann niemand aus einem laufenden Haushalt einsparen.
Intendant Daniel Morgenroth ist krisenerprobt und eigentlich Optimist. Als im November die Sprinkler-Löschanlage unplanmäßig auslöste und die gesamte Bühne des Görlitzer Theaters binnen Minuten komplett unter Wasser setzte, wusste Morgenroth bereits, dass schwere Zeiten auf das Theater und ihn zukommen würden.
Also als ich zum ersten Mal auf der zerstörten Bühne stand, hätte ich sag's ganz offen, wirklich heulen können.
Dennoch versuchte Morgenroth in der Krise auch die Chancen zu sehen.
Nachdem sich der Schock mal gesetzt hatte, nach den ersten 2 Tagen Schock, kommt da so ein Kampfesmut auf. Und wir müssen wirklich sagen, wir sind die Künstler, wir sind die Kreativen, wir finden Lösungen und das werden wir jetzt tun.
Doch jetzt sei ein Punkt erreicht, an dem es an die Substanz gehe, warnt Intendant Morgenroth im Gespräch mit dem MDR eindringlich.
Ja, also wir rechnen tatsächlich gerade Horrorszenarien an. Das kann man es nicht beziffern, denn die Beträge, die da im Raum stehen, bedeuten, dass wir ungefähr 30 bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssten. Das bedeutet allein jetzt, ich sag's mal so, die Tanzkompanie streichen oder den Chor streichen, das reicht nicht. Das heißt, wir reden jetzt nur noch über ganz harte Maßnahmen. Entweder wir schaffen das ganze Schauspiel ab oder das ganze Musiktheater oder das ganze Orchester.
Ohne grundsätzliche Einschnitte sei ein Sparen aus dem laufenden Haushalt kaum möglich, so der Intendant. Denn auch personell sei man inzwischen sehr knapp bestückt.
Also es ist im Moment auch so, dass alle Abteilungen bei uns, wenn eine Person mal länger als eine Woche ausfällt, dann bricht schon alles zusammen. Also wir haben wirklich keine Redundanzen mehr, auf die wir uns stützen könnten, sondern wenn man jetzt sagt, es ist zu teuer, dann muss die Politik klar sagen, was sie sich nicht mehr leisten will.
Das Angebot des Gerhard-Hauptmann-Theaters aus Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzerten wird unter anderem vom Land Sachsen über das Kulturraumgesetz finanziert, sowie vom Landkreis Görlitz und den beiden Städten Görlitz und Zittau. Jahrelang hatten spezielle Haustarifverträge für die Theater von Görlitz und Zittau die Personalkosten gedämpft. Nach dem Prinzip mehr Freizeit für weniger Geld. Dann wurde ein Kulturpakt geschlossen und die Mindestgagen von 2.000 auf 2.700 Euro pro Monat angehoben. Zusätzliche Tariferhöhungen werden folgen. Doch nun sehen sich beide Kommunen nicht in der Lage, die Zuschüsse zu erhöhen. Es sei eine missliche Lage mit Ansage, sagt Intendant Morgenroth im Interview mit dem MDR.
Denn es war ja klar, dass Tariferhöhungen kommen. Es war klar auch, es wird alles immer teurer. Aber natürlich waren alle kommunalen Träger vorsichtig und haben in Corona-Zeiten sich gefreut, dass man Kurzarbeit in Anspruch nimmt. Das Personalbudget wird enorm entlastet und man friert erstmal die eigenen Beiträge ein. Die Tariferhöhungen gehen aber gleichwohl weiter und diese Sprünge summieren sich und dann steht man auf einmal vor einer riesigen Stufe.
Jetzt sei die Politik an einem Punkt, an dem es grundsätzlich werde, sagt der Intendant mit Blick auf die strukturschwache Region Ostsachsen.
Wenn ich die Region nach vorne bringen will, wenn ich, wie es immer heißt, im Strukturwandel Regionen weg von der Kohle hin zu innovativen, lebhaften Regionen bringen möchte, dann ist Theater, Kultur, Musikschulen, Volkshochschulen, Museen sind ein ganz zentraler Baustein dieser Strategie.
Der Weckruf des Görlitzer Intendanten hat Signalwirkung für viele andere Bühnen und Kulturbetriebe, Land auf, Land ab, die sich alleine nicht tragen können und auf kommunale oder staatliche Zuschüsse angewiesen sind. Angesichts der enorm gestiegenen finanziellen Anforderungen an die öffentlichen Kassen müsse der Stellenwert der Kultur für unsere Gesellschaft neu verhandelt werden, fordert Intendant Daniel Morgenroth.
Wenn man diese Sparmaßnahmen durchführt, dann wird man verzichten müssen. Dieser Irrglaube, man könne immer das Gleiche haben für weniger Geld, das ging 10 Jahre auf dem Rücken der Belegschaft über Haustarife, über sehr viel Mehrarbeit. Da machen sich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen krumm. Und das geht jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt noch billiger werden soll, dann müssen Dinge weg.
Aus Görlitz berichtete Alexandra Gerlach. Und wohin das führt, wenn alles billiger sein soll in der Kultur, das kann man derzeit gut in Athen beobachten. Dort wurde im letzten Jahr durch ein Präsidialdekret die Gehaltstabelle des öffentlichen Dienstes aktualisiert. Und Absolventen von staatlichen und privaten Schauspiel-, Tanz- und Musikschulen sind jetzt den Absolventen der griechischen Oberstufe gleichgesetzt. Ohne also, dass die zusätzliche 3-jährige Ausbildung anerkannt wurde. Wozu? Also sich ausbilden lassen, wozu also studieren, da kann man genauso gut auf die Straße gehen, haben Künstler auch gemacht. Vorstellungen wurden gestrichen, Gebäude besetzt, auch das Nationaltheater in Athen. Das ist mittlerweile wieder geräumt, aber der Protest soll weitergehen, weiß Rodothea Seralidou.
Auf dem Athener Santa Rosa Platz gegenüber dem griechischen Nationaltheater Rex vergangenen Mittwoch. Es ist ein herzliches Treffen von mittlerweile guten Freunden. Überwiegend sind es junge Schauspielerinnen, aber auch Musiker und Regiestudierende sind dabei. Sie alle haben an der Besetzung des Nationaltheaters teilgenommen und ziehen nun Bilanz. Mit dabei der Schauspieler Konstantinos Mavropoulos. Der 27-Jährige trägt ein schwarzes T-Shirt und schwarze Jeanshose.
In den 53 Tagen der Besetzung haben wir Diskussionsrunden organisiert, Vollversammlungen abgehalten, uns ausgetauscht. Wir haben Theaterstücke geschrieben und aufgeführt, an denen auch die Künstlerinnen und Künstler von den anderen Besetzungen teilnahmen. Wir hatten Poesie- und Literaturabende. Ein Großteil der Kulturbranche hat sich mit uns solidarisiert. Etwa der Theaterdirektor Thomas Ostermeier, Studierende der Hochschule in Taiwan, die den griechischen Regisseur Theodoros Tersopoulos kannten, Theaterstudenten von der Sorbonne, der besten Hochschule für Theaterstudien in Europa. Sie alle haben uns mit ihren unterstützenden Worten unglaublich Mut gemacht.
Auch Vassilis Koukalani hat sich mit seinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen von Anfang an solidarisiert. Der in Köln geborene Schauspieler und Regisseur arbeitet seit Jahren überwiegend in Griechenland. Hier von der Kunst zu leben sei an sich ein sehr schwieriges Unterfangen, sagt er. Doch dass die Regierung ihre Gehaltstabelle aktualisierte, ohne die Berufsausbildung an Schauspiel-, Musik- und Tanzschulen als Zusatzqualifikation anzuerkennen, sei mehr als ein Affront, sagt der 53-jährige Koukalani. Die Regelung würde dazu führen,
dass wir als ungelehrte Arbeiter gelten. Und es spielt auch auf dem Arbeitsmarkt eine große Rolle auf unsere gesellschaftliche Integration in dem Arbeitsmarkt, so wie er geschaffen ist, als unser nicht nur Arbeitsstatus, sondern auch als wissenschaftlicher Status. Man kann nicht weitergebildet werden. Es ist auch witzig, dass wenn man hier eine Schule beendet, im Ausland kann man weiter studieren, in Griechenland nicht mehr. Also man kann nicht, nachdem man Theater studiert hat, noch ein Jahr Bachelor dazu machen und dann vielleicht noch einen Master dazu kriegen. Da musst du nochmal von Anfang an in die Universität gehen, weil du bist niemand. Du bist, als ob du die Schule beendet hast.
Die Regierung kontert, dass es sich bei der umstrittenen Gehaltstabelle nur um die Arbeit bei öffentlichen Trägern handelt, bei denen sei der Bedarf an Schauspielern und anderen Künstlern sehr gering. Die Proteste ließen sich durch die Regelung allein also nicht erklären, so der griechische Innenminister Makis Voridis.
Das Ganze wird doch politisch von der Opposition instrumentalisiert. Wir haben nun mal diese Abstufungen, Schulabschluss und Hochschulabschluss. Wir hätten auch eine Abstufung dazwischen einführen können, aber wir sahen keinen Bedarf. Außerdem müsste das dann für alle Berufsausbildungen gelten, nicht nur für die Schauspieler.
Er habe nicht erwartet, dass die neoliberale Regierung Mitsotakis die Sorgen und Probleme der Künstler verstehen würde, sagt der 27-jährige Konstantinos Mavropoulos. Tatsächlich ist der Protest mittlerweile so kurz vor den griechischen Parlamentswahlen im Mai abgeflacht. Ohne einen Dauerstreik ihrer Gewerkschaften wäre es auf lange Sicht auch schwierig, die Besetzungen aufrechtzuerhalten. Deshalb auch die Entscheidung, die Besetzung des Nationaltheaters zu beenden. Ob es aber unbedingt solch extremer Protestmittel wie der Theaterbesetzungen bedarf? Konstantinos Mavropoulos reagiert auf die Frage mit Unverständnis. Nicht die Besetzungen seien extrem, sondern die prekären Lebensbedingungen der Künstlerinnen und Künstler in Griechenland, sagt er.
Extrem ist, wenn du 3 Monate probst und 2 Monate Auftritte hast und so wenig Geld hast, dass du dir nicht einmal dein Busticket leisten kannst. Wenn du 18 Stunden am Tag arbeitest, weil du noch einen Nebenjob hast und trotzdem nicht über die Runden kommst, das ist extrem. Nicht die Besetzung, die jungen Leuten ein Bewusstsein verschafft hat, ihre Rechte einzufordern, den Arbeitgebern und dem Staat gegenüber. Das wird vielen von uns eine Lehre fürs Leben sein.
Rodothea Thea-Sirali, du über Künstlerproteste in Athen. Und jetzt noch die Kulturmeldungen von und mit Anna Kohn.
Benjamin Ferenc war noch keine 30 Jahre alt, als er in Nürnberg Zeuge des schlimmsten Kapitels der deutschen Geschichte wurde. Als Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen klagte der in Transsilvanien geborene Sohn eines jüdischen Schuhmachers 24 SS-Kommandeure an, unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 1947 sagte er:
This was the tragic fulfillment of a program of intolerance and arrogance.
Dies war die tragische Erfüllung eines Programmes der Intoleranz und Arroganz. Rache ist nicht unser Ziel. Auch suchen wir nicht bloß nach einer gerechten Vergeltung. Stattdessen bitten wir dieses Gericht, durch Anwendung des internationalen Strafrechts das Grundrecht jedes Menschen auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, unabhängig von seiner Rasse oder seines Glaubens. Der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht.
The case we present is a plea of humanity to law.
Später beendete der Jurist seine Tätigkeit als Anwalt und beschloss, sich für den Weltfrieden einzusetzen. Unter anderem arbeitete er jahrelang dafür, dass der Internationale Strafgerichtshof von Den Haag errichtet wird. Nun ist Benjamin Ferenc im Alter von 103 Jahren in Florida gestorben. In Indien sehen JournalistInnen die Pressefreiheit immer stärker in Gefahr. Der Berufsverband Editors Guild of India wirft der Regierung immer strengere Einschränkungen vor. Die jetzt von der Regierung eingeführte Faktenkontrolle von Nachrichten auf Internetplattformen komme einer Zensur gleich und müsse zurückgenommen werden. Die Regierung um Präsident Narendra Modi hatte eine Verordnung erlassen, nach der auf Plattformen keine falschen oder irreführenden Informationen über die Regierung veröffentlicht oder geteilt werden dürfen. In Florida streitet sich Gouverneur Ron DeSantis weiter mit dem Disney-Konzern. Der republikanische Spitzenpolitiker wollte dem Konzern die Verwaltungsrechte über Disney World entziehen und sie einem von ihm ernannten Gremium unterstellen. Vor ein paar Tagen hatte sich Disney dieser Maßnahme aber mit einem juristischen Kniff entzogen. DeSantis reagierte jetzt bei einer Rede in einem College in Michigan. Wörtlich sagte er: Sie sind den Menschen in Florida nicht überlegen und deshalb werden wir auf Teufel komm raus dafür sorgen, dass sich die Politik von Florida durchsetzt. Dass er Disney die Verwaltungsrechte entziehen will, kann als Retourkutsche gesehen werden. Disney hatte ein Gesetz des ultrakonservativen Politikers kritisiert, das es Lehrern in den unteren Klassen verbietet, über sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität zu sprechen. Allerdings hatte sich der Konzern übrigens auch erst eingemischt, nachdem Angestellte gegen das Gesetz protestiert hatten.
Anna Kohn war das mit den Kulturmeldungen. Und hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.